Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Wir müssen Geduld haben. Es ist das Motto dieser Tage in der Corona-Epidemie und es fällt nicht allen gleich leicht oder schwer. Jeder hat schließlich auch ganz andere Bedingungen um sich herum. Auch Politik und Gesellschaft plagen unterschiedliche Sorgen und so war es nur eine Frage der Zeit, bis sich eine Diskussion darüber entspinnen würde, wann dieser Ausnahmezustand mit seinen Regeln von Schutz und Abstand wieder vorbei ist. Die Debatte darüber ist in vollem Gange, aber die Verantwortlichen winken ab. Viel zu früh sei es, an einen Ausstieg zu denken. Das verbieten die aktuellen Infektionszahlen. Und tatsächlich müssen wir in Deutschland ja gerade mal seit gut einer Woche zu Hause bleiben, wenn es möglich ist. Wir fassen gleich alle wichtigen Informationen zur Entwicklung um Corona im In- und Ausland zusammen. Ein Schwerpunkt liegt heute auf der Wirtschaft. Die Sachverständigen der Bundesregierung haben sich zu Wort gemeldet mit dieser Botschaft. Eine Rezession sei nicht zu vermeiden, aber es gibt Hoffnung auf eine einigermaßen schnelle Erholung. Und angesichts dieser vielen Aspekte in der Krise fragen wir die Medizinethikerin Christiane Wopen, welche Entscheidungen ethisch noch vertretbar sind. Was tun, um zu verhindern, dass es in Deutschland auch zu solch tragischen Bildern wie aus Italien oder New York kommt, wo die Menschen besonders hart von Covid-19 betroffen sind, wo Krankenhausbetten aus Platzmangel auf die Gänge geschoben werden und Kühllaster auf Krankenhaushöfen für die Leichen bereitstehen. Über die Maßnahmen in Deutschland, das laut Experten noch vor dem Höhepunkt der Epidemie steht, berichtet Volker Finthammer.
Der Zuwachs an Infektionen ist ungebrochen und die erhoffte Verlangsamung findet offenbar nur in einem geringen Tempo statt. Nach dem aktuellen Stand verdoppeln sich die Infektionszahlen in Deutschland in 5,5 Tagen. Kanzleramtsminister Helge Braun hatte am Wochenende davon gesprochen, dass diese Frist mindestens auf 10 Tage ansteigen sollte, bevor man wirklich über mögliche Lockerungen und eine Exit-Strategie sprechen könne. Vor dem Ende der Osterferien sei alles andere überhaupt nicht sinnvoll.
Unbedingt müssen wir erreichen, dass die gesundheitliche Situation in Deutschland gut bleibt. Die Bilder aus Italien, aus Spanien, jetzt neuerdings auch aus New York sind wirklich herzzerreißend. Das wollen wir in Deutschland auf keinen Fall.
Nicht weniger deutlich äußerte sich der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stefan Weil.
Wir müssen jetzt mehrere Wochen lang konsequent das durchhalten, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Die Virologen sagen, das ist unsere Chance und diese Chance, die sollten wir auch wirklich konsequent nutzen.
Aufgrund der besonderen Zuspitzung in einzelnen Pflegeheimen hat das Land Niedersachsen inzwischen einen Aufnahmestopp für Pflegeheime angeordnet. Gesundheitsministerin Carola Reimann appellierte zudem an die Angehörigen, auf Besuche älterer Verwandter zu verzichten. Denn es gebe Hinweise, dass die Besuchsverbote für Heime nicht beachtet worden seien. Unterdessen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute die Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen über das bisherige Datum, den kommenden Freitag hinaus, angekündigt.
Wir verlängern die Maßnahmen ebenso im Geleitzug, wie der Bund es vorgegeben hat, bis 19.04., aber es gibt keine Verschärfung.
Zwar würden die Ausgangsbeschränkungen erste Wirkungen zeigen und die Zahl der Infektionen langsamer ansteigen, aber es sei der absolut falsche Zeitpunkt, um öffentlich über eine Exit-Strategie nachzudenken.
Das könnte dramatische Folgen haben. Eine Exit-Debatte, so verständlich sie sein mag, ist jetzt zur Unzeit. Das ist wie bei anderen Krankheiten. Wer zu früh aufsteht, riskiert einen ganz massiven Rückfall.
Man habe unter den Bundesländern eine gemeinsame Bewertung der Entwicklung vereinbart. Eine erste wird es am kommenden Mittwoch in einer Schaltkonferenz mit der Kanzlerin geben. Eine weitere nach Ostern. Das gemeinsame Vorgehen sei wichtig, da die Folgen nationale Auswirkungen haben würden. Klagen, die eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in Bayern erreichen wollten, wurden vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zurückgewiesen. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, kündigte am Nachmittag eine Verlängerung der Schutzmaßnahmen an, die in Brandenburg teilweise nur bis zum Ende dieser Woche angesetzt waren. Man dürfe aber die Diskussion über eine Exit-Strategie nicht aus den Augen verlieren, betonte am Morgen im Deutschlandfunk die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Aber es sei nicht möglich, den Zeitpunkt dafür schon jetzt festzulegen.
Das wäre vollkommen unseriös und insofern sage ich ganz klar, ja, jetzt geduldig bleiben, nicht wissen, wann es soweit ist, aber alle diejenigen, die es können, politisch, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, soziale Berufe, die müssen jetzt darüber reden, welche Voraussetzungen brauchen wir, um aus dieser Situation wieder rauszukommen.
Neben den medizinischen Voraussetzungen, also der Frage, ob es gelingt, das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu verschonen und alle schwer erkrankten Patienten tatsächlich angemessen zu versorgen, spielt natürlich auch eine Frage, wie lange kann die Wirtschaft den weitgehenden Stillstand verkraften? Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer VDMA erklärte heute, dass der Anteil der Unternehmen, deren Betriebsablauf beeinträchtigt ist, innerhalb von 2 Wochen von 60% auf 84% angestiegen ist. Fast jeder zweite betroffene Betrieb leide unter gravierenden oder spürbaren Störungen entlang der Lieferketten. FDP-Chef Christian Lindner forderte deshalb Nachbesserungen bei den staatlichen Hilfen, da die bislang nicht zielgerichtet genug seien.
Bei einem Umsatzeinbruch sollten Unternehmen aller Größen einen Antrag stellen können, dass gezahlte Steuern zurückerstattet werden. Später kann man dann genau abrechnen. Das wäre also sogar noch treffsicherer als ein Zuschuss. Aber vor allen Dingen wäre es schneller.
Heute erst sind die Hilfsprogramme des Bundes in Kraft getreten. Und Finanzminister Olaf Scholz hatte bereits mögliche Ergänzungen angekündigt, sollte sich das als notwendig erweisen.
Volker Fintammer berichtete aus Berlin. Wie kommen wir aus dem sogenannten Shutdown wieder raus und welche Folgen wird er für die Wirtschaft haben? Diese Frage haben jetzt Mitglieder des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beantwortet. Die Einschätzung der Berater der Bundesregierung fasst Brigitte Scholtes zusammen.
In ihrem Sondergutachten haben die Wirtschaftsweisen 3 Szenarien entwickelt. Maßgeblich dafür sind vor allem die Länge und das Ausmaß der Einschränkungen der gesundheitspolitischen Maßnahmen. Das Basisszenario geht von einem Shutdown von 5 Wochen aus und einer Erholung von 3 Wochen, erläuterte Lars Feld, Vorsitzender des Sachverständigenrats, in einer Videokonferenz.
Weil aber dieses Jahr, im Jahr 2020, das erste Quartal noch bis Mitte März ziemlich gut gelaufen ist, auch weil die Natur des Schocks ja nochmal eine ganz andere ist als während der Finanzkrise und unterstellt, dass wir in der zweiten Jahreshälfte, so ab dem 3. Quartal, wieder in den Normalbetrieb hineingehen können, erwarten wir einen Jahresverlauf, negative Wachstumsrate von -2,8% für das Jahr 2020.
2021 könnte das Bruttoinlandsprodukt dann sogar um 3,7% steigen. Eine längere Dauer der Krise könnte einen Einbruch um bis zu 5,4% im laufenden Jahr zur Folge haben. Eine Erholung könne aber relativ schnell gehen, glaubt der Sachverständigenrat, der aktuell nur aus 3 statt 5 Mitgliedern besteht. Die beiden neuen Mitglieder müssen noch von der Bundesregierung berufen werden. Warum der Rat da recht optimistisch ist, erklärt Ratsmitglied Volker Wieland.
Es ist nicht wie in einem Krieg, in dem jetzt der Kapitalstock zerbombt wäre oder die Arbeiter an der Front sind. Es ist die Möglichkeit, sobald die Maßnahmen aufgehoben werden, dass wir wieder in der Weise arbeiten und den Kapitalstock, die Unternehmen so nutzen, was da Produktionskapazitäten da ist wie vorher.
Die Bundesregierung habe bisher richtige Maßnahmen in der Krise ergriffen, loben die Wirtschaftsweisen, die sich in diesen außergewöhnlichen Zeiten um Konsens in diesem Gutachten bemüht haben. Deshalb plädieren sie gemeinschaftlich für den Einsatz des Rettungsschirms ESM, um anderen Ländern im Euroraum zu helfen. Der aber solle Kredite nur mit möglichst geringen Auflagen versehen, etwa mittelfristig das Versprechen einer Schuldenreduzierung. Lars Feld nannte einen weiteren Vorteil des ESM.
Das würde dann schon auch die Möglichkeit eröffnen, von Seiten der EZB mit OMT zusätzlich zu finanzieren. Es würden also zusätzliche Mittel zustande kommen, ohne dass die Schuldenquote der Länder dadurch durch das OMT erhöht würde.
Dieses Anleihekaufprogramm sei zudem höchstrichterlich abgesichert. Corona-Bonds hält zwar Ratsmitglied Achim Truger auch für eine Alternative, doch die sehen die beiden anderen wegen der gesamtschuldnerischen Haftung der Euro-Länder skeptisch. Die Wirtschaftsweisen drängen aber, alles zu tun, damit die Renditeaufschläge der Krisenländer nicht wieder steigen. Eine neuerliche Staatsschuldenkrise müsse unbedingt vermieden werden. Wichtig sei auch, bald ein Ausstiegsszenario zu kommunizieren, glauben die Wirtschaftsweisen. Volker Wieland.
Man kann zumindest anhand gewisser Kriterien etwas klarstellen, wie kann es weitergehen. Das wäre jetzt dringend zu entwickeln, weil das kann ja auch dann die wirtschaftliche Situation stabilisieren.
Der Bericht von Brigitte Scholtes. Die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung sehen also eine Rezession voraus wegen des momentanen Shutdowns und mehrere Politiker fordern, eine Exit-Strategie aus den jetzigen Maßnahmen zu entwickeln. Zu früh sei das, warnen die anderen. Man dürfe nicht Wirtschaft und Gesundheit gegeneinander aufrechnen. Vor der Sendung konnte ich darüber sprechen mit Christiane Wopen. Sie ist Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität Köln und Vorsitzende des Europäischen Ethikrates. Ich habe Sie zuerst gefragt, ob es ethisch vertretbar ist, wirtschaftliche Aspekte der Corona-Krise aufzuwiegen gegen Maßnahmen eines Shutdowns, die Menschenleben vor dem Virus schützen sollen.
Ich halte es für richtig abzuwägen, aber ich glaube, dass wir hier die Kategorien verwechseln. Man kann nicht Menschenleben gegen Wirtschaft abwägen. Man muss das, was Menschen betrifft, gegen das, was Menschen betrifft, abwägen. Das heißt, wir müssen schauen, was diese wirtschaftliche Krise mit den Menschen macht. Was bringt die Arbeitslosigkeit? Wie viele psychische Erkrankungen fördert das? Inwiefern führen auch diese Shutdown-Maßnahmen, also Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, zu möglicherweise zu häuslicher Gewalt, zu Kindesmissbrauch? Aber bleiben wir bei der Wirtschaft. Also wie viele Unternehmen verlieren ihre Zukunft, damit aber vor allen Dingen die Unternehmer selber oder diejenigen, die dort Arbeitsplätze haben, die vielleicht ein kleines Unternehmen aufgebaut haben und damit in existenzielle Krisen kommen. Also mir ist es so wichtig, dass wir nicht über nur ausschließlich über Bruttoinlandsprodukte reden, sondern dass wir immer dabei bleiben, was das mit den Menschen macht. Denn wir sind in einer existenziellen Herausforderung und diese Dimension, so anstrengend sie ist, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.
Und ab wann, Frau Wopen, kommt dann der Punkt, wo Sie sagen würden, jetzt muss man gegensteuern?
Ich halte es für richtig, dass wir jetzt diese Shutdown, Lockdown, die ganzen Begriffe sind immer so etwas erschreckend, aber dass wir diese Maßnahmen haben, um jetzt das Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Denn es sind ja dann nicht nur die Menschen, die schwer erkrankt sind und die Hilfe brauchen, sondern wir überfordern auch diejenigen, die diese Hilfe leisten. Also die Ärzte, die Pflegepersonen und das nichtmedizinische Personal, die vielleicht tragische Entscheidungen treffen müssen, ob jemand ein Beatmungsgerät bekommt oder ob er es behalten kann und dann sehen, dass Menschen auch unter unwürdigen Umständen sterben müssen, weil das ganze System überlastet ist.
Aber Frau Wopen, wenn ich da mal einhaken darf, das würde ja heißen, diese Abwägung bleibt letztendlich doch, diese schwierige Abwägung, letztendlich eventuell dahin zu kommen, zu sagen, wir nehmen lieber mehr Tote in Kauf, anstatt das System so zu überfordern.
Ich halte es wichtig, dass wir jetzt in Stufen denken. Unser jetziges Ziel ist es, das Schlimmste an Überlastung des Gesundheitssystems mit den Toten und den damit verbundenen Umständen zu vermeiden. Aber wir müssen jetzt darüber nachdenken. Wir sollen jetzt nicht die Maßnahmen lockern, aber wir müssen jetzt darüber nachdenken, in welchen Stufen wir die Maßnahmen lockern. Und das muss man machen, indem man viele Arten von Risiken in Betracht zieht. Und das sind die gesundheitlichen Risiken, die wir gerade angesprochen haben, aber auch die vielen sozialen, wirtschaftlichen, psychischen Risiken, die auf die Gesellschaft zukommen können und die die Menschen dann leben müssen. Man kann das organisieren, indem man einen Expertenrat, eine Kommission auf Bundesländerebene zusammenstellt, die von einer entsprechenden Kommission auf der Bundesebene auch koordiniert werden, damit man täglich eine Risikoeinschätzung und Bewertung vornehmen kann, um dann zu schauen, in welchen Regionen man mit welchem Maßnahmenbündel für welche Bevölkerungsgruppen eine Lockerung herbeiführen kann. Und eine solche risikoangemessene Strategie und einen risikoangemessenen Stufenplan, den müssen wir uns jetzt überlegen, damit wir dann rechtzeitig auch dafür aufgestellt sind.
Dreht sich denn die Diskussion im Moment zu sehr um Menschen mit einem erhöhten Risiko gegenüber dieser Krankheit? Denn wenn die Krankenhäuser überlastet sind, dann trifft es ja auch diejenigen, die wegen ganz anderer Notfälle ins Krankenhaus kommen. Also zum Beispiel wegen einer ganz alltäglichen Blinddarm-OP. Also unterm Strich kann es ja jeden treffen.
Es kann jeden treffen und ich halte es in der Diskussion auch für schwierig, dass die Covid-19-Erkrankten, so tragisch das ist, aber jetzt dermaßen im Vordergrund stehen, dass wir die vielen Menschen, die vielleicht einen Herzinfarkt haben, deren Chemotherapie verschoben werden muss, die psychische Erkrankungen haben, dass wir die vergessen. Also wenn ich seine Nachricht sehe, es sind jetzt 1100 Intensivbetten belegt mit Covid-19-Patienten, dann sage ich aber, wir haben noch viele weitere Intensivbetten und die sind auch mit Menschen belegt, die in existenzieller Not sind. Und wenn es heißt, so und so viele Intensivbetten sind frei, ja, aber die wären doch nicht frei, wenn wir sie nicht frei geräumt hätten. Daher hätten doch sonst andere Menschen gelegen. An die müssen wir natürlich auch denken. Und insofern halte ich es für wichtig, wie gesagt, so anstrengend das sein mag, dass wir uns diese breiten Perspektiven auch zumuten und dass wir alle Kapazitäten bündeln, damit wir die Sichtweise nicht nur verengen und dann nachher ein böses Erwachen haben.
Aber letztendlich stellt sich immer wieder diese Frage der Entscheidung, des Abwägens und der Auswahl. Wird eine ganz klare Auswahl vorhersehbar sein? Denn im Moment nimmt Deutschland aus Nachbarländern Corona-Kranke auf, aber auch nur, solange die Plätze nicht von Patienten im eigenen Land gebraucht werden. Bekommt Ethik an dieser Stelle eine nationale Dimension?
Meiner Ansicht nach hat Ethik ohnehin von Anfang an immer eine internationale Dimension. Denn Ethik ist eine Disziplin, wo über das gute Handeln des Menschen nachgedacht wird, wo Regeln und Prinzipien aufgestellt werden und die haben den Anspruch, universell gültig zu sein.
Aber das würde ja in Frage gestellt werden in dem Moment, wo man sagen muss, wo Deutschland sagen müsste, wir können jetzt leider von außen niemandem mehr helfen. Wir müssen uns jetzt um die eigenen Leute kümmern.
Erst aber mal gilt ja, dass wir für alle da sind. Aber dann, wenn es zu eng wird, wenn Ressourcen zu knapp werden, dann ist es auch mit ethischen Prinzipien vereinbar, erst einmal für die Menschen vor Ort da zu sein. Es heißt ja auch Nächstenliebe. Der, der dir am nächsten ist, ist erstmal der, für den du da sein musst. Und wenn die Kapazitäten für mehr reichen, dann sollen sie auch gerne dafür zur Verfügung gestellt werden.
Sagt Christiane Wopen, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität Köln. Sie ist außerdem Vorsitzende des Europäischen Ethikrates. Frau Wopen, danke für das Gespräch.
Gerne.
Und wir gehen an dieser Stelle ins Ausland. Die von der Corona-Krise überlasteten Krankenhäuser in New York City bekommen jetzt Hilfe auf dem Seeweg. Das Marinekrankenhausschiff USNS Comfort ist heute in der Metropole angekommen mit 1000 Betten, ausdrücklich für Menschen ohne Symptome der Lungenerkrankung Covid-19. Die Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, sollen in den Krankenhäusern der Stadt bleiben. Mittlerweile hat Präsident Trump ja seinen Kurs im Kampf gegen das Virus komplett geändert. Von seinem laxen Umgang ist er auf Ausgangsbeschränkungen umgeschwenkt, die jetzt auch angesichts der hohen Ansteckungsrate verlängert wurden. Jan Bösche berichtet aus Washington.
Präsident Trump spricht vom Krieg gegen einen unsichtbaren Feind. Die Front verläuft in Krankenhäusern wie dem Brookdale Medical Center in New York. Hier werden über 100 Corona-Patienten betreut, 70 weitere warten auf Testresultate. Auf den Gängen stehen Betten, Bauplanen sollen Schutz bieten. Auf dem Hof steht ein Kühllaster, um Leichen aufzubewahren. Notfallärztin Arabia Mollett sagte CNN, sie hätten auch Angst.
We are scared too. We're fighting for your lives and we're fighting for our own lives. We're trying to keep our head above water and not drown.
Sie kämpften um das Leben der Leute und um ihr eigenes. Sie versuchten, nicht zu ertrinken. New York ist in den USA am stärksten von der Krise betroffen. Aber auch andere Großstädte melden, dass ihre Krankenhäuser an der Belastungsgrenze sind. Es fehlt an Masken, Schutzbekleidung, Beatmungsgeräten. Präsident Trump stellte am Sonntag in Frage, warum die Krankenhäuser plötzlich so viel mehr Schutzkleidung verbrauchten.
We're delivering millions and millions of different products and all we do is hear that, can you get some more?
Sie lieferten Millionen an Produkten und sie hörten nur, gebt uns mehr. Äußerungen wie diese entzürnen Trump-Kritiker immer wieder. Kristen Gillibrand, die Senatorin von New York, sagte bei MSNBC, seine Rhetorik sei überhaupt nicht hilfreich.
He has been absolutely unhelpful in his constant rhetoric of pitting one state and one region against the other, including attacking our first responders and saying that somehow masks are missing.
Er spiele Bundesstaaten gegeneinander aus und greife Nothelfer an mit dem Vorwurf, Masken würden fehlen. In vergleichbaren Krisenzeiten schalteten frühere Präsidenten in einen Landesvatermodus. Sie versuchten, das Gefühl zu vermitteln, dass sie das Problem im Griff haben und alles tun werden, um das Land sicher durch die Krise zu steuern. Donald Trump versucht das auch manchmal, dann verfällt er aber wieder in den politischen Nahkampf. Das Leitmotiv, Er hat alles richtig gemacht. Jetzt telefonierte Trump wieder mit einer seiner Lieblingssendungen, der Morgenshow Fox and Friends bei Fox News, und sagte, die Bundesregierung unternehme weit mehr, als wenn jemand anderes Präsident wäre.
The federal government has done far more than if anybody else was president. I mean, if Sleepy Joe was president, he wouldn't even know what's going on. You know that.
Wenn der schläfrige Joe Präsident wäre, würde er noch nicht einmal wissen, was los sei. Damit meinte er Joe Biden, seinen wahrscheinlichen Herausforderer bei den Wahlen im November. In der vergangenen Woche sprach sich Trump dafür aus, Ausgangsbeschränkungen so schnell wie möglich wieder aufzuheben, am besten bis Ostern. Seine Hauptsorge war die Wirtschaft, die wegen der Krise eingebrochen ist. Aus dem Grund hatte er das Problem Corona lange Zeit kleingeredet. Ende Februar sagte er, das Problem sei unter Kontrolle und werde eines Tages von selbst verschwinden. Anfang März versprach Trump, jeder, der wolle, könne sich testen lassen. Bis heute gibt es nicht genügend Tests in den USA, um Verdachtsfälle sofort zu überprüfen. Immer wenn Trump mit dem Vorwurf konfrontiert wird, er habe das Problem verharmlost, kontert er mit dem Einreisestopp für Chinesen, den er im Januar verhängt hatte.
Long earlier than anybody thought, including the experts, nobody thought we should do it, except me.
Das sei eher gewesen, als alle anderen wollten, sogar die Experten, außer ihm. Faktenprüfer der US-Medien verweisen darauf, dass Trumps Gesundheitsexperten sehr wohl in die Entscheidung eingebunden waren und mehrere Fluggesellschaften ihre Flüge bereits eingeschränkt hatten. Übers Wochenende hat Trump wieder auf seine Experten gehört. Sie warnten ihn eindringlich, wenn die USA zu schnell wieder zur Normalität zurückkehrten, könne das tödliche Konsequenzen haben. Trump sagte daraufhin,
"Nothing would be worse than declaring victory before the victory is won."
Nichts sei schlimmer, als einen Sieg zu erklären, bevor ein Sieg errungen sei.
Jan Bösche berichtete aus Washington. Und auch das ist ein Phänomen von Corona-Zeiten. Es gibt ab heute keine parlamentarische Kontrolle mehr in Ungarn. Die Abgeordneten haben über ein umstrittenes Notstandsgesetz abgestimmt. Es soll der Regierung Orbán freie Hand bei der Eindämmung der Krise geben. Die Vorlage ermöglicht theoretisch Regieren mit Dekreten auf unbestimmte Zeit. Stefan Oswald berichtet.
Kérem, szavazzanak!
4 Stunden lang hatte das ungarische Parlament getagt, dann kam das Abstimmungsergebnis. 137 Ja-Stimmen, 53 Nein-Stimmen, keine Enthaltungen. Mit ihrer Zweidrittelmehrheit segneten die Regierungsparteien Fidesz und die kleinere KDNP das umstrittene Gesetzespaket ab. Damit kann Regierungschef Orbán per Dekret zeitlich unbegrenzt regieren. Der Fidesz-Abgeordnete Csaba Dömötör sagte in der Debatte, eine Befristung kann es nicht geben, weil niemand, kein Fachmann, kein Arzt sagen kann, auf wie viele Monate Kampf wir uns einstellen müssen. Die Opposition hatte schon in der Vorwoche eine Befristung der Maßnahmen gefordert. Die sind nämlich weitreichend. Orbán kann per Dekret regieren, bis die Regierung den Notstand beendet und ohne parlamentarische Begutachtung. In dieser Zeit gibt es auch keine Wahlen und keine Volksabstimmungen. Die aktuelle Lage gibt Viktor Orbán die Möglichkeit, seine Macht zu festigen, sagt Peter Krekó von der Budapester Denkfabrik Political Capital. Die Corona-Krise habe die Regierung fachlich auf dem falschen Fuß erwischt und es gäbe manches zu kritisieren, aber politisch nutzten die Entscheidungsträger der Regierung diese Gelegenheit aus. Jedes Land sei jetzt mit sich selbst beschäftigt, so Krekó, und in der Corona-Krise gäben viele Bürger den Regierungen einen Vertrauensvorschuss. Das Gefährliche ist, sagt er, dass nichts die Regierung bremsen kann. Weder eine Frist noch rechtliche Hürden. Wenn man weiß, dass die ungarische Politik sehr zentralisiert ist und die Regierung über eine Zweidrittelmehrheit verfügt, dann gibt es sehr wenig, was sie nicht umsetzen kann. Die Ungarn-Expertin Kim Lane Skepele von der Princeton University urteilt, die Demokratie sei für die Dauer der Notlage suspendiert. Juristen kritisieren, das Parlament werde völlig ausgeschaltet. Kritik kommt auch von Journalistenorganisationen, denn auch das Strafrecht wurde verschärft. Wer Falschnachrichten verbreitet oder die Pandemie-Maßnahmen der Regierung Orbán behindert, muss mit bis zu 5 Jahren Haft rechnen. Für den ungarischen Journalistenverband MUOS ein Damoklesschwert, das Selbstzensur Tür und Tor öffne. Die Fernsehjournalistin Dora Discheri, die mittlerweile in Berlin lebt, sieht noch ein anderes Problem.
Die größte Gefahr ist aus meiner Sicht, dann würden alle medialen Veröffentlichungen eigentlich an der Kommunikationsstrategie der Regierung gemessen. Also die würden diese Leitlinien geben und bestimmen, was als Falschinformation eingestuft werden wird.
Österreichs Grüne und Liberale stellten bereits Ungarns EU-Mitgliedschaft in Frage. Sie erwarte eine sofortige Antwort der EU-Spitzen, so die NEOS-Abgeordnete Gamon.
Stefan Oschwart berichtete, auch Österreich kämpft nach wie vor gegen das Coronavirus und die Regierung in Wien verschärft jetzt die Maßnahmen, beobachtet Clemens Fehrenkotte.
In sehr eindringlichen Worten hat Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz die Bevölkerung auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus eingestimmt. Es sei jetzt schon klar, dass viele Menschen an der Krankheit sterben würden, sagte Kurz, aber es sei das Mindeste, alles zu tun, damit nicht noch mehr sterben würden. Zusätzlich zu allen bisherigen Maßnahmen werde es Pflicht, Mund- und Nasenschutz in Supermärkten zu tragen, mittelfristig auch bei allen Aufenthalten in der Öffentlichkeit. Die Supermärkte würden voraussichtlich ab Mittwoch die Verteilung der Masken übernehmen.
Ab dem Zeitpunkt, wo diese Masken vor den Supermärkten ausgehändigt werden, ist es Pflicht, diese dann auch im Supermarkt beim Einkauf zu tragen. Das Ganze wird eine Lernphase sein, wie man richtig damit umgeht und wie wir auch die Logistik in so großen Mengen hinbekommen. Zielsetzung ist natürlich mittelfristig, diese Masken dann nicht mehr nur im Supermarkt, sondern auch darüber hinaus zu tragen, überall dort, wo ein Vorbeigehen, ein Kontakt haben mit Menschen stattfindet.
Die Mund-Nasen-Masken würden nicht den Träger schützen, aber womöglich die anderen. Denn so könne es nicht so leicht zu einer Übertragung durch die Luft kommen. Kurz warb erneut um Verständnis dafür, dass sich die Hoffnung auf eine mögliche Lockerung der Schutzmaßnahmen nach Ostern nicht erfüllen werde. Es sei zwar richtig, dass innerhalb der vergangenen 2 Wochen das Tempo der Infizierungen zurückgegangen sei, auf derzeit 5,9 Tage, in denen sich die Zahl der Infizierungen verdopple. Aber man müsse mindestens auf 14 Tage kommen, um eine drohende Überbelastung der Krankenhäuser zu vermeiden.
Viele können sich nicht vorstellen, was da in einigen Wochen auf uns zukommt. Aber die Wahrheit ist, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Und wie grausam dieser Sturm sein kann, das merkt man, wenn man in unser Nachbarland Italien schaut.
Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigte an, dass Hotelbetriebe in Österreich schließen müssten. Zudem müssten gefährdete Personen nicht mehr in die Arbeit gehen, sie könnten nur noch im Homeoffice tätig sein. Bundeskanzler Kurz gab auf der Pressekonferenz auf die Frage nach noch weitergehenden Maßnahmen zurück, Zitat, wir sind bald am Ende der Fahnenstange angekommen. Angesprochen auf die anhaltende Kritik am Krisenmanagement des Bundeslandes Tirol, sagte Kurz, zunächst sei es wichtig im Augenblick, alle Kräfte auf die Eindämmung des Virus zu konzentrieren.
Informationen von Clemens Fehrenkotte. Zehntausende Erntehelfer und Altenpfleger sollen nach neuen Leitlinien der EU-Kommission möglichst freie Fahrt an Europas Binnengrenzen haben. Sie sollten wie Ärzte oder Polizisten in der Corona-Krise als systemrelevant eingestuft werden. Und damit kommen wir zu den Kurznachrichten dieses Tages. Die EU-Kommission hat heute auch 1 Milliarde Euro an Hilfsgeldern freigegeben. Peter Kapern.
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben heute den Weg für die Auszahlung jener 37 Milliarden Euro freigemacht, die die Kommission als Hilfe in der Corona-Krise mobilisiert hat. Bei 8 Milliarden davon handelt es sich um Strukturfördermittel, die von den EU-Staaten nicht ausgegeben worden sind und deshalb eigentlich nach Brüssel hätten zurückfließen müssen. Die übrigen 29 Milliarden sind vorgezogene Ausgaben, die den ursprünglichen Planungen zufolge erst in einigen Monaten hätten ausgezahlt werden sollen. Das Geld können die Mitgliedstaaten nun verwenden, um ihre Gesundheitssysteme zu stützen, kleine und mittlere Unternehmen zu fördern oder Kurzarbeitergeld zu finanzieren. Unabhängig davon will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möglichst bald noch weit größere Beträge zur Bekämpfung der Corona-Krise mobilisieren. Am Wochenende hatte sie angekündigt, einen neuen Entwurf für einen mittelfristigen Finanzrahmen, kurz MFR, vorzulegen. Dieser Rahmen legt die Obergrenze der EU-Ausgaben für die Jahre 2021 bis 2027 fest. Im Februar war ein Gipfeltreffen bei dem Versuch gescheitert, einen MFR zu vereinbaren. Offensichtlich versucht von der Leyen mit einem neuen Entwurf den Streit der Mitgliedstaaten über sogenannte Corona-Bonds zu entschärfen. Ziel des Plans Ernst sei es, so ein Kommissionssprecher heute, eine Antwort der EU auf die Corona-Krise zu formulieren, die keine Teilung der Gemeinschaft in wohlhabende und ärmere Staaten zulässt. Das würde bedeuten, dass ein neuer MFR vor allem die besonders von der Corona-bedingten Wirtschaftskrise getroffenen Staaten fördern müsste. Alle Optionen seien auf dem Tisch, so der Sprecher weiter, also auch die umstrittenen Corona-Bonds. Allerdings brauche man eine Lösung, der alle Mitgliedstaaten zustimmen, was de facto die Ausgabe sogenannter Corona-Bonds ausschließen dürfte.
Deutschland setzt Abschiebungen nach Afghanistan aus. Philipp Eckstein.
Im April sollte das nächste Flugzeug Richtung Kabul starten. An Bord ausreisepflichtige Afghanen. Doch dazu kommt es nicht. Alle Abschiebungen nach Afghanistan sind bis auf Weiteres gestoppt. Eine Sprecherin des Innenministeriums teilte dem NDR mit, die Regierung in Kabul habe Deutschland gebeten, die Abschiebungen vorerst auszusetzen. Grund dafür sei die Corona-Pandemie. Die Entscheidung in Bezug auf Afghanistan bedeutet allerdings keinen grundsätzlichen Abschiebestopp auch in andere Staaten. Das Bundesinnenministerium spricht auf Anfrage von einer dynamischen Lage. Zahlreiche Staaten verweigerten bereits die Einreise oder beschränkten sie. Soweit Rückführungen vor diesem Hintergrund noch möglich seien, werde die Bundespolizei diese begleiten. Das heißt, sofern möglich, werden Menschen auch aktuell abgeschoben. Der Bund organisiert seit 2016 regelmäßig Sammelabschiebungen nach Afghanistan und chartert dafür Flugzeuge. Die letzte Abschiebung fand am 12. März statt. Für Afghanistan meldet die Johns Hopkins Universität aktuell 120 bestätigte Corona-Fälle, darunter 4 Todesopfer. Experten rechnen allerdings mit einer hohen Dunkelziffer.
In Spanien gibt es mittlerweile mehr Corona-Infizierte, als China registriert hat. Oliver Neuroth.
Die spanischen Behörden berichten inzwischen von gut 85.000 Covid-19-Patienten, rund 3.000 mehr als in China offiziell gemeldet sind. Die Kurve der Infektionen hat sich in Spanien vom Wochenende auf heute etwas abgeflacht. Die Zahl der neuen Todesfälle liegt mit 812 leicht unter der gestrigen. Insgesamt sind bisher 7.340 Menschen in Spanien an den Folgen des Coronavirus gestorben. In der Hauptstadt Madrid hängen die Flaggen an öffentlichen Gebäuden heute auf Halbmast. Um 12 Uhr wurde in einer Schweigeminute der Toten gedacht. Madrid ist die Region Spaniens mit den meisten Covid-19-Infizierten und Toten. Heute werden in Spanien alle Unternehmen geschlossen, die keine lebensnotwendigen Produkte herstellen. Die Mitarbeiter sollen zu Hause bleiben. Zum Beispiel werden alle Baustellen stillgelegt. Bis morgen muss das passiert sein. Dann tritt diese verschärfte Stufe der Ausgangssperre offiziell in Kraft. Ministerpräsident Sanchez hatte sich zu diesem Schritt durchgerungen, weil die Zahl der Corona-Fälle in den vergangenen Tagen weiter stark gestiegen war. Sanchez bat die EU um Hilfe beim Kampf gegen die Pandemie. Auf dem Flughafen Madrid ist heute ein weiteres Flugzeug mit Sanitätsgütern aus China gelandet. An Bord 20 Tonnen Hilfsmittel wie Atemmasken und Corona-Schnelltests. Material, das vor allem in den Madrider Krankenhäusern fehlt.
In Italien deuten die offiziellen Zahlen auf einen deutlichen Rückgang der Neuerkrankungen hin. Lisa Weiß.
Gut 75.500 Menschen sind in Italien derzeit mit dem Coronavirus infiziert, so die offiziellen Zahlen vom italienischen Zivilschutz. Das bedeutet, rund 1.650 Menschen mehr als am Vortag sind momentan Corona-positiv. Das ist der geringste Anstieg seit Beginn der strikten Ausgangsbeschränkungen. Tote und Geheilte sind bei dieser Zahl nicht dabei. Überhaupt ist sie nur bedingt aussagekräftig, weil sie auch davon abhängt, wie viele Menschen überhaupt getestet wurden. Aber für das stark vom Coronavirus betroffene Land ist das ein kleiner Hoffnungsschimmer. Auch ein Experte der Weltgesundheitsorganisation sagte kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen, die Lage in Italien könne sich bald stabilisieren. Dass die Italiener weniger Kontakt zueinander haben, weil sie nur noch in Ausnahmefällen aus dem Haus dürfen, zeige Wirkung, so italienische Wissenschaftler übereinstimmend. Die Ausgangsbeschränkungen gelten eigentlich nur noch bis Freitag, dürften aber in den kommenden Tagen verlängert werden. Die Zahl der Toten ist dagegen weiter hoch. Innerhalb eines Tages gab es in Italien mehr als 800 neue Todesfälle. Insgesamt haben sich in dem Land jetzt schon mehr als 100.000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.
In Brasilien kämpft Präsident Bolsonaro weiter gegen Ausgangsbeschränkungen wegen der Covid-19-Epidemie. Ivo Marušík.
Jair Bolsonaro schlägt weiterhin alle Ratschläge und Verhaltensregeln zum Coronavirus in den Wind. Demonstrativ spazierte Brasiliens Präsident über einen Markt, sprach mit Händlern und traf sich mit Anhängern. Sein Motto lautet: Brasilien darf nicht stillstehen. Deswegen wettert er seit Tagen gegen Ausgangssperren und Beschränkungen, die einzelne Gouverneure und Bürgermeister verhängt haben. Und er drohte sogar, alle Beschränkungen mit einem Präsidialdekret aufzuheben. Bolsonaro wiederholte, Corona sei doch nur eine kleine Erkältung, die Brasilianer seien abgehärtet und unter tropischen Bedingungen könne das Virus sich ohnehin kaum ausbreiten. Keine dieser Behauptungen wird von Fachleuten unterstützt. Im Gegenteil, Experten befürchten katastrophale Verhältnisse, wenn das Virus sich in den dicht besiedelten Favelas von Brasilien verbreitet. Inzwischen kann Bolsonaro seine Ansichten aber nicht mehr so einfach an seine Anhänger übermitteln. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat zwei seiner Wortmeldungen gelöscht. Twitter hat beschlossen, keine Meldungen mehr zu verbreiten, die den Informationen der Gesundheitsbehörden zur Pandemie widersprechen und die damit das Risiko einer Weiterverbreitung erhöhen. Wie sein Vorbild Donald Trump nutzt auch Bolsonaro Twitter gern und häufig.
Aus dem niederländischen Museum Singularen ist ein berühmtes Van Gogh-Gemälde gestohlen worden, Ludger Katzmierzak.
Das gestohlene Ölgemälde zeigt eine Frau im Pfarrgarten von Nünen in Brabant, wo Vincent van Gogh 2 Jahre zu Hause war. Der Künstler hatte es im Mai 1884 während einer enorm kreativen Schaffensphase fertiggestellt. Dass es bei einem Einbruch in der vergangenen Nacht entwendet wurde, sei ein Schock, erklärte die Museumsdirektion. Das berühmte Werk war eine Leihgabe des Groninger Museums, das der deutsche Kunsthistoriker Andreas Blüm leitet. Van Goghs Gemälde gehöre allen Niederländern, so Blüm in einer ersten Reaktion. Er wolle sich durch den Raub aber nicht abschrecken lassen. Der oder die Täter hatten sich über die gläserne Eingangstür Zugang zum Museum Singer verschafft. Medienberichten zufolge haben sie nur dieses eine Bild geklaut. Wegen der Corona-Krise ist das Museum nördlich von Utrecht seit etwa 2 Wochen geschlossen.
Und den Tag an der Börse in Frankfurt fasst Claudia Werle zusammen.
Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Einzelne Unternehmen, einzelne Branchen sind bereits massiv von der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie betroffen. Die Luftfahrtbranche gehört dazu. So lässt die britische Billig-Airline EasyJet vorerst alle Flugzeuge am Boden. Der Flughafenbetreiber Fraport schickt einen großen Teil seiner Beschäftigten in Kurzarbeit. Einige Unternehmen haben bereits angekündigt, Staatshilfen in Anspruch nehmen zu wollen. Das gilt etwa für den angeschlagenen Autozulieferer Leoni oder für den Reisekonzern TUI. Die 5 Wirtschaftsweisen sagen für das laufende Jahr eine schwere Rezession voraus. Vor allem im ersten Halbjahr dürfte ein kräftiger Abwärtstrend nicht zu vermeiden sein. Und dennoch, es gibt Unternehmen, die trotz der schwierigen äußeren Rahmenbedingungen an der Börse gefragt sind. Das sind Unternehmen, die unmittelbar von der Pandemie profitieren dürften, wie der Medizintechnikkonzern Trägerwerk beispielsweise, der unter anderem Beatmungsgeräte herstellt. Anderes Unternehmen, andere Branche. Der Lebensmittellieferdienst HelloFresh erlebt wegen der Ausgangsbeschränkungen derzeit eine reißende Nachfrage. Und auch die Deutsche Post kann von der derzeitigen Situation profitieren. Denn wenn mehr Waren über Online-Plattformen geordert werden, dann müssen sie auch transportiert werden. Und das wiederum kommt Logistikkonzernen zugute. Wobei, auch die Deutsche Post stellt sich auf schwierigere Zeiten ein. Derzeit wird an Notfallplänen gearbeitet. So wird beispielsweise darüber nachgedacht, wenn es denn nötig werden sollte, die Briefzustellung einzuschränken. Der DAX kann sich zu Handelsschluss von seinem Tagestief erholen, steht jetzt fast 2% höher bei 9.815 Punkten.
Der Beitritt des ehemaligen Mazedoniens zur NATO war über Jahre durch einen Streit mit Griechenland um den Staatsnamen blockiert gewesen. Athen befürchtete, dass der Nachbar mit der Landesbezeichnung Mazedonien Ansprüche auf die gleichnamige nordgriechische Provinz erheben könnte. Erst als die Regierung in Skopje im Juni 2018 zustimmte, sich in Republik Nordmazedonien umzubenennen, wurde der Weg frei. Seit Freitag ist das Land Mitglied des Militärbündnisses. Heute gab es die Zeremonie dazu. Bettina Klein berichtet aus Brüssel.
Flaggenzeremonien sind selten geworden in Brüssel. Dies war aber schon die 2. innerhalb von 2 Monaten. Am 31. Januar wurde die britische Flagge vor den europäischen Institutionen eingeholt. Das Vereinigte Königreich bleibt jedoch weiterhin in der NATO. Und dort am NATO-Hauptquartier wurde heute Nachmittag die Fahne eines neuen Mitglieds des Bündnisses gehisst. Ein Land, das hofft, bald selbst auch der Europäischen Union anzugehören.
The flag of the Republic of North Macedonia will now be raised while the national anthem is played. It will be raised simultaneously
Zeitgleich ging die nordmazedonische Fahne auch in den Militärkommandos im belgischen Mons und in Norfolk, Virginia nach oben. Nordmazedonien ist das 30. Mitgliedsland der NATO, seit am vergangenen Freitag die Beitrittsurkunde zum Washingtoner Vertrag im US-Außenministerium eingegangen ist. Eine kleine Zeremonie von 10 Minuten am ansonsten menschenleeren Vorplatz des NATO-Hauptquartiers, die Hymne des Landes und ein sichtlich bewegter Leiter der nordmazedonischen Delegation beim Bündnis.
With NATO membership, our future will be stable.
Mit der NATO-Mitgliedschaft, sagte Zoran Todorov, wird unsere Zukunft stabil, gedeihlich und sicher sein. Wir werden Entscheidungen nun gemeinsam treffen. Für Nordmazedonien ist es ein Erfolg, auf den das Land lange hingearbeitet hat. Die Einigung mit NATO-Mitglied Griechenland und die Aufgabe des früheren Namens Mazedonien hatten auch hier den Weg geebnet. Nach vielen Monaten der Ratifizierung durch die anderen Staaten ist der Beitritt zum Nordatlantischen Bündnis nun vollzogen.
This is a historic moment for North Macedonia.
Ein historischer Augenblick für Nordmazedonien, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg, nach Jahren des Durchhaltevermögens, der Entschlossenheit und der Verpflichtung zu Reformen. Der Beitritt sei gut für Nordmazedonien, für die Stabilität des westlichen Balkans und für den internationalen Frieden und die Sicherheit. Die jüngste Entscheidung, Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien auch für die Europäische Union aufzunehmen, wurde von Generalsekretär Stoltenberg heute noch einmal ausdrücklich begrüßt.
I also welcome the European Union's decision to start accession talks with North Macedonia.
Ähnlich wie die EU hatte und hat auch die NATO ein Interesse daran, die Region des Westbalkans möglichst eng an Europa zu binden und in seine multilateralen Strukturen zu integrieren.
Bettina Klein berichtete. Lange wollte man daran festhalten, aber schließlich verkündete das Internationale Olympische Komitee doch, dass die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio nicht stattfinden werden, wegen der Corona-Krise. Heute wurde der neue Termin bekannt gegeben. Jessica Sturmberg, wann denn?
Also fast genau ein Jahr später. Die Spiele beginnen ja immer freitags mit der Eröffnungsfeier und damit ist das neue Datum jetzt 23. Juli bis 8. August 2021. Die Paralympics finden dann vom 24. August bis 5. September statt.
Warum konnte das letztendlich jetzt doch so rasch entschieden werden?
Ja, da dürften die Interessen der größten Geldgeber, die US-amerikanischen Fernsehsender, eine Rolle gespielt haben. Dieser Termin Ende Juli passt gut in den US-amerikanischen Sportkalender. Da konkurrieren dann keine anderen bedeutenden Sportarten um die Aufmerksamkeit der US-Zuschauer. Aber generell ist das natürlich für alle Beteiligten gut, dass da jetzt mal Planungssicherheit da ist.
Das wird ja dann ein sehr volles Sportjahr 2021. Die Fußball-EM ist auch schon dahin verschoben worden. Was bedeutet das für den Sportkalender?
Ja, das heißt, einige Veranstaltungen müssen ebenfalls verlegt werden, weil sie parallel laufen würden. Und die Athleten können ja schlechterdings sowohl bei den Olympischen Spielen als auch bei zugleich stattfindenden Weltmeisterschaften antreten. Planmäßig würde in diesem Jahr auch die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene im US-Bundesstaat Oregon ausgetragen. Und auch die Schwimmweltmeisterschaften würden in diesem zeitlichen Umfeld stattfinden. Das wird jetzt beides nach hinten verschoben, also ins Jahr 2022. Das ruft aber auch wieder Probleme hervor, weil dann im Jahre 2022 möglicherweise auch wieder Veranstaltungen verschoben werden müssen.
Wie finden die Athleten das?
Für die zählt jetzt erstmal vor allen Dingen, dass sie Planungssicherheit haben. Für diejenigen, die schon die Qualifikation geschafft hatten, das sind 57% der Plätze, die waren schon bereits vergeben, bedeutet das, ihre Qualifikation bleibt gültig. Bei Boxerin Nadine Apetz war es unglücklicherweise so, dass das Boxqualifikationsturnier ausgerechnet an dem Punkt abgebrochen wurde, als ihr nur noch ein Boxkampf fehlte. Und wie es jetzt für sie weitergeht, das weiß sie noch nicht genau.
Ich hoffe, dass die Europa-Quali, die ja in London abgebrochen wurde, dass die jetzt tatsächlich auch nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, wann auch immer, dann genau da fortgeführt wird, wo sie jetzt abgebrochen wurde. Das heißt, dass alle in derselben Situation wieder ins Turnier einsteigen, wo sie es jetzt verlassen haben oder verlassen mussten. Ich hoffe deswegen auch, dass es so ist, weil einige zwei Gewichtsklassen bei den Männern haben ja ihre Qualifikationsplätze schon ausgeboxt. Das heißt, in 52 Kilo und 57 Kilo stehen schon die Qualifizierten fest. Alleine deshalb müsste es ja eigentlich jetzt auch so weitergehen, wie es aufgehört hat. Aber das ist halt die große Frage. Da bange ich noch ein bisschen drum.
Was aber auf jeden Fall für sie gesichert ist, ist die Finanzierung. Die läuft auf jeden Fall erstmal bis Ende dieses Jahres. Und wahrscheinlich wird man dann auch die Finanzierung bis einschließlich der Olympischen Spiele weiter fortführen.
Informationen von Jessica Sturmberg waren das und jetzt die Presseschau von Rita Fock, gesprochen von Katrin Degenhardt.
Viele Zeitungen kommentieren die aktuellen Entwicklungen in Ungarn, wo ein Notstandsgesetz der Regierung jetzt umfassende Vollmachten gibt, und zwar unbefristet. Für die Süddeutsche Zeitung ist das ein dreister Griff nach unbeschränkter Macht durch Regierungschef Viktor Orban. Künftig kann er per Dekret regieren, das Parlament aushebeln und Wahlen verschieben. Mitten in der Europäischen Union demonstriert Viktor Orban, wie schnell eine Demokratie zur Autokratie umgebaut werden kann. Die Rheinische Post aus Düsseldorf sieht Parallelen zwischen Ungarn und der Türkei. Mögen die Mittel auch nicht so drakonisch sein, so verfährt Orban doch nach demselben Prinzip. Das Parlament entmachtet, die Meinungsfreiheit geknebelt, die Dauer der Zwangsmaßnahmen ungewiss. Spätestens jetzt dürfte klar sein, Brüssel, wir haben ein Problem. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder weist darauf hin, dass sich die Regierung Orban sogar ermächtigen ließ, den Notstand künftig auch ohne das Parlament zu verlängern. Gewiss, auch die liberalen demokratischen Rechts- und Verwaltungsstaaten zeigen, zu welchen Eingriffen in die Grundrechte sie in der Corona-Krise fähig sind. Aber man hat weder in Deutschland noch in Italien oder Frankreich den Eindruck, dass das Virus dazu dient, Verfassungen auszuhebeln. In Deutschland hat der Sachverständigenrat, die sogenannten Wirtschaftsweisen, ein Sondergutachten zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vorgelegt. Die Südwestpresse lobt das Gremium, weil es keine Panik schürt. Horrorszenarien über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie lassen sich leicht entwerfen. Schließlich weiß keiner, wie sich die gesundheitliche Seite weiterentwickelt. Doch der Versuchung zur Schwarzmalerei haben die Wirtschaftsweisen zum Glück widerstanden. Ähnlich sieht das die Saarbrücker Zeitung. Die Wirtschaftsweisen haben sich nicht am gefühlten Wettbewerb der immer düsterer werdenden Vorhersagen beteiligt. Optimismus ist gerade jetzt Balsam für die Seele. Gibt es eine realistische Grundlage? Ja, Deutschland kann mit einem tiefblauen Auge davonkommen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz vermutet dagegen eine taktische Motivation hinter dem Gutachten. Als weise wird der Wirtschaftsrat der Bundesregierung bezeichnet, weil die Wissenschaftler so genau wie möglich voraussagen, wie sich die Konjunktur entwickeln wird. In der weltweit größten Krise der Nachkriegszeit darf man den Rat aber wohl als weise bezeichnen, weil er genau dies nicht tut. Man hat zurzeit eher den Eindruck, als würde der Sachverständigenrat das prognostizieren, was der massiv verunsicherten Öffentlichkeit gerade noch zuzumuten ist.
Vielen Dank, Katrin Degenhardt. Und damit geht die Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk zu Ende. Am Mikrofon war Christiane Kess. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.